Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Seid ihr heute alle gut drauf? Okay, es wird aber doch richtig gut werden, okay? Ich bin ja heute ins eiskalte Wasser geworfen, okay? Für mich ist es zwei Novums. Also das eine ist quasi Novum, das andere ist ein ganz Novum. Ich predige heute zum allerersten Mal mit so einem so einem Kopfheadset, okay? Das heißt, ihr müsst mich entschuldigen. Normalerweise bin ich irgendwie gebunden mit meiner Hand am Mikrofon hier irgendwo und da kann ich nicht so viel rumhampeln. Heute weiß ich nicht, was passiert. Keine Ahnung. Ja, ich kann nicht garantieren, dass das nicht hier eine wilde Nummer wird. Und ich spüre das jetzt schon. Ich habe so viel Freiheit quasi. Das ist schon wild. Und das Zweite ist, ich bin ja eigentlich ein Evangelist im Reisedienst und gehe immer wieder in Gemeinden und werde immer wieder in neue Gemeinden eingeladen und so weiter. Und habe Predigtmodule, meine 30 Stück, die der Herr dann immer wieder, weil die Leute laden mich immer zu denselben Themen ein, sagen, sprich über Evangelisation, sprich über wirklich so Feuerfang für Evangelisation und so weiter. Und da habe ich immer so meine 30 Module von Predigtteilen, die Gott dann irgendwie anders zusammenwirft und so weiter. Aber die Teile kenne ich gut, die predige ich immer wieder. Und heute ist seit Jahren wirklich das erste Mal, dass ich herausgefordert bin. Der Stefan hat mich angerufen und hat gesagt, Lukas, kannst du predigen? Und das Thema ist Zachäus. Und ich so, okay, wow, ich musste seit Jahren nochmal eine Predigt neu schreiben, von Scratch. Amen. Und ich weiß, das betrifft wahrscheinlich nicht viele, aber für mich ist es besonders. Amen. Und ich find's cool, deswegen freue ich mich drauf, es wird richtig gut. Aber bevor wir anfangen, und das mache ich bewusst, viele sagen jetzt wahrscheinlich, der Lukas, der will jetzt hier bei den Pastoren schleimen oder was auch immer. Das stimmt aber nicht. Sondern Römer 12, da das überschrieben in deiner Bibel steht, wahrscheinlich mit der wahre Gottesdienst. Da heißt es, übertrefft einander in gegenseitiger Ehrerbietung. Das ist ein Bibelwort. Das Bibelwort, das ist nicht, normalerweise heißt es ja immer alles nur für Gott und so weiter. Aber die Bibel sagt auch, übertrefft einander in gegenseitiger Ehrerbietung. Deswegen will ich auch einfach sagen, danke Stefan. Danke, dass ich hier sein darf. Stefan, ich ehre dich wirklich von ganzem Herzen. Ich meine das total ernst. Und ich habe das letzte Woche, glaube ich, zu Lisa gesagt, vorletzte Woche, als du gepredigt hattest, der Anfang der Reihe, es ist so ein Segen, eine Gemeinde zu haben, wo ein Pastor da ist, wo man jede Woche in die Gemeinde gehen kann und eine lebendige Predigt hat, wo man gerne zuhört, wo man gerne dabei ist und richtig was mitnehmen kann, wo Bibelwort gelehrt wird. Und das ist was ganz Besonderes. Und das ist nicht, also an alle hier, das ist nicht überall der Fall. Ich darf in vielen Gemeinden sein. Es gibt da ganz tolle Brüder, die manchmal ein bisschen schläfrig sind. Und Stefan, das bist du nicht, sondern ganz im Gegenteil. Du hast immer ein lebendiges Wort und das bedeutet mir total viel. Und es ist eine Ehre, hier Mitglied dieser Gemeinde zu sein. Du siehst die Menschen und du hast immer was zu geben. Können wir alle mal einen Applaus für Stefan geben? Also, Dankeschön. Bedeutet mir viel. Ich meine, hier bin ich ja jetzt nicht mehr ganz so fremd, aber ich will mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Lukas Repert. Meine Frau ist da, die Lisa, da hinten, da winkt sie kurz. Und ich bin vom Beruf Evangelist. Ja, das können nicht so viele sagen. Das gibt's auch nicht, vor allem in Deutschland nicht so häufig. Aber ist cool. Ja, damit darf ich wirklich mein Geld verdienen. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil es heute ein bisschen was mit der Predigt zu tun hat. Ja, es wird ein bisschen Einfluss darauf nehmen. Und wir sind nämlich in der Predigtreihe, Freund sein. Freund sein, und letzte Woche hat mir die Becky, ich konnte zwar nicht hier sein, aber hat mir die Predigt nochmal live angehört. Becky hat richtig stark gepredigt. Becky, bist du hier oder bist du im Live dabei? Frauenfreizeit, genau, ja, Frauenfreizeit. Und auch alle, die im Livestream sind. Hi, schön euch zu sehen, richtig gut, dass ihr dabei seid. Und die Becky hat richtig stark gepredigt über Freund sein wie Abraham. Diese Geschichte bewegt mich eh so sehr und das erstmal das Freund sein überhaupt uns ermöglicht, in Fürbitte zu stehen. Dass wir, wenn wir wissen, wir sind Freund mit Gott, auch dieses Potenzial erkennen, vor Gott einzustehen. In dem Fall war es für die Leute in Sodom und Gomorra, wo Abraham einfach für sie eingestanden ist. und durch sein Freundsein Gottes Herz auch wirklich bewegen konnte und sogar mit einer Situation mit Gott geendet hat, wo er hin und her und vor zurück und wirklich Gott an Gott quasi ein bisschen gearbeitet hat über seine Beziehung und gesagt hat, wenn es nur 30, wenn es nur 20, wenn es nur 10 und so weiter. Und Gott sich immer wieder darauf eingelassen hat. Und das war eine total krasse Predigt und hat auch mich nochmal neu motiviert zu verstehen, okay, zu was sind wir überhaupt alles erlaubt und befähigt durch unsere Freundschaft mit Gott? So, das bedeutet mir total viel und ich denke, das sollten wir gar nie zu klein achten, sondern immer wieder uns echt vor Augen führen. Und heute reden wir auch über Freundsein, aber der Untertitel heute ist Freundsein wie Jesus. Wie hat Jesus eigentlich Freundschaft gelebt? Wie hat er es verstanden, wie hat er es gemacht und was hat das mit unserem Leben zu tun oder wie können wir es auf unser Leben projizieren? Und dafür will ich eine Geschichte vorlesen und ich liebe es, also ich weiß, ich könnte die einfach erzählen, wird mir ein bisschen Zeit sparen, wir sind wahrscheinlich schon jetzt schon 10 Minuten hinten dran mit der Zeit, weil heute wird's richtig gut. Aber ich will es trotzdem ganz lesen, weil es jetzt extrem wichtig ist, dass wir Bibelwort einfach wirklich so lesen, wie es da steht, weil es hat die größte Kraft in unserem Leben. Alles, was ich heute sagen kann, ist wahrscheinlich gut und auch gesegnet und auch gesalbt, aber es gibt nichts Stärkeres, wo du selbst mit Gott erleben kannst, als wenn du die Bibel selber liest. Diese Worte haben die größte Kraft in unserem Leben. Sag Amen.
Amen.
Amen. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Wahrscheinlich hat er ja schon viel davon gehört, von ihm gehört. Weil das Wort von Jesus natürlich schon überall rumgegangen ist. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und viele Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann zu sehen. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich liebe das auch. Manchmal macht man Sorgen, können wir Leute einladen, ist nicht aufgeräumt, was auch immer. Jesus hat einen ganz neuen Weg. Ich mache heute bei dir. David, heute bei dir, mein Bruder. Du kochst, wird gut. Also macht euch keine Sorgen, das nächste Mal, wenn längst nicht aufgeräumt, mach wie Jesus. Sag, wir gehen zu dir, ist kein Problem. Wir wollen ihm ja immer ähnlicher werden, okay? Also ist das auch okay. Zachäus, komm schneller runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus von dem Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren aber alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat an diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Ich will die Geschichte mal ganz kurz zusammenfassen. Da war Zachäus, der war ein Zöllner. Zöllner, das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Zöllner, die waren in der Gesellschaft, vor allem unter den Juden, sehr verhasst. Weil es waren selber Juden. Und die haben aber für die römische Besatzungsmacht gearbeitet. Das heißt, die Römer, die haben mit ziemlicher Härte Länder eingenommen, nicht nur das jüdische Land, sondern viele Länder zu dem Zeitpunkt und haben die Völker, die da drin lagen, unterdrückt. Die haben ihnen gewisse Freiheit gegeben, aber die war nur klein und vor allem haben die aber verlangt, dass diese Völker Steuern zahlen. Und anstatt das selbst einzukassieren, haben sie Leute in dem eigenen Volk gefunden, die bereit wären, diese Steuern einzunehmen. Und wie man sich gut denken kann, ja, wenn der David jetzt hier unter uns wäre und immer wieder für irgendein anderes Volk, das uns unterdrückt, die Steuern einkassieren würde und dann nicht nur, dass diese Zöllner waren dafür bekannt, dass es nicht nur die Steuern einkassiert haben, die rechtlich zu zahlen waren, sondern dass sie noch Zuschläge, eigene Zuschläge zum persönlichen Wohl mit draufgelegt haben und gesagt haben, hier, du musst aber einfach mehr zahlen, ist mir egal, was du sagst. So, ich denke, dann wären wir hier und würden wahrscheinlich den David alle nicht mögen. Und wir sagen, David, das geht nicht. Und wahrscheinlich, und zumindest war es bei den Zöllnern so, wurden die sogar ausgeschlossen von der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir David ausschließen würden, der ist so cool, den würde ich trotzdem nicht ausschließen. Ich will trotzdem, dass er hier ist. Aber damals, die Zöllner wurden ausgeschlossen. Die waren nicht gerne im Gottesdienst gesehen oder waren auch nicht erlaubt reinzukommen und so weiter. Also es war wirklich eine absolute Randgruppe in der Gesellschaft, ausgeschlossen und verhasst von allen Menschen, weil sie halt eben für die Römer gearbeitet haben und darüber hinaus, wie man auch in dem Text lesen kann, Zachäus gibt es ja selber zu, Leute betrogen haben und zu viel Steuern kassiert haben zur eigenen Bereicherung im Endeffekt. Und dieser Mann in dieser Position hat irgendwo von Jesus gehört, hat gehört, da geht einer rum, der hat diese, der betet, da werden die Kranken geheilt und was er redet, das ist richtig gut und wie auch immer. Und er hört nur, dieser Jesus kommt hier nach Jericho in unsere Stadt. Und er denkt sich, okay, cool, da will ich mal sehen, geh ich mal hin, das ist ein Happening, ja, gehen wir mal gucken. Und er geht in die Stadt, ist aber scheinbar ein kleiner Mann und merkt so, okay, ich kann ihn gar nicht sehen, wenn ich da bin, weil die anderen sind viel größer als ich. Und klettert auf einen Baum hoch, sitzt da oben und Jesus geht unter ihm vorbei und guckt ihn an und sieht ihn. Das ist ganz wichtig, Jesus sieht ihn, Jesus sieht dich. Und er sieht ihn und sagt, Zachäus, heute esse ich in deinem Haus. Und Zachäus sagt, Hammer, gute Sache, ja, und lädt ihn ein und er kommt. Und während sie in seinem Haus sind und er Jesus kennenlernt, das ist total interessant. Jesus, also wir lesen nicht, dass Jesus da steht und ihm erstmal predigt, sondern während er Gemeinschaft hat mit Jesus, irgendwann sagt er, Jesus, weißt du was? Ey, ich habe gemerkt, ich habe Leute betrogen. Ich habe gemerkt, ich habe unrechtmäßig abgezogen. Ich gebe die Hälfte von dem, was ich habe, an die Armen. Ich gebe das Vierfache zurück an die, die ich betrogen habe. Und Jesus sagt, wow, heute ist wirklich Heil in dein Haus gekommen. Richtig krass. Und da komme ich auch direkt zu meinem ersten Punkt. So, wie kann ich Freund mit jemandem sein, der Jesus nicht kennt? Denn wisst ihr, ein Vorwurf, der Jesus gemacht wurde, war Jesus, Freund der Sünder. Und das war ein Vorwurf, es war was Negatives, was ihm entgegengebracht wurde. Und es war, dass er ein Freund war, Freund der Sünder. Und Freund, ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das, hat das wahrscheinlich ein paar Sachen mit sich gebracht, warum die das gesagt haben. Weißt du, wenn du jemanden Freund nennst, dann hast du gesehen, dass sie wahrscheinlich zusammen lachen. Dass sie wahrscheinlich eine gute Zeit zusammen hatten. Und nicht nur eine Zeit, wo er da gestanden hat und alle zurechtgewiesen hat und angeschrien hat. Sondern eine Zeit, wo sie zusammen gelacht haben. Eine Zeit hatten, wo sie gemeinsam gegessen haben, Zeit zusammen verbracht haben, geredet haben. Weil sonst ist es keine Freundschaft. Sonst ist es maximal ein Mentorship im besten Fall. Oder, sage ich mal, ein Korrekturgespräch oder was auch immer. Ja, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Und wahrscheinlich haben sie auch erlebt, dass Jesus ihnen Liebe entgegengebracht hat. Aufrichtige Liebe. Und wisst ihr, ich frage immer ganz gerne, was ist denn für euch Liebe? Und es gibt wirklich Leute, die als erstes antworten, Liebe heißt aber auch mal zu ermahnen. Ja, das stimmt, aber ist das wirklich deine erste Assoziation zu Liebe? Dann will ich gar nicht wissen, wie deine Ehe aussieht. Wenn deine erste Assoziation zu Liebe ist, man muss auch mal in Liebe ermahnen, das ist zwar richtig, aber das ist doch nicht der Kern von Liebe. Also das ist doch nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich über Liebe nachdenke. Das heißt, Jesus hat ihnen ernsthafte Liebe entgegengebracht und Annahme. Und Menschen haben das gesehen. Und infolgedessen haben sie gesagt, wow, dieser Jesus ist wirklich ein Freund von Sündern. Und haben das als Vorwurf und als Kritikpunkt ihm gegenüber dargestellt. Und wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass wir als Christen oft gar nicht so gut darin sind, Freund von Sündern zu sein. Oder von Menschen, die Jesus nicht kennen. Nennen wir es mal so. Und das verstehe ich und das will ich auch ganz kurz erklären. Ich glaube, ich weiß auch ein bisschen, warum das so ist. Weil ganz ehrlich, unser Leben, wir als Christen, haben ein Ziel in unserem Leben. Und zwar, dass wir gottgerecht leben. Dass wir wollen alles, also in meinem persönlichen Leben, mein Alltag, mein Denken, eigentlich den ganzen Tag, zumindest im Hintergedanken. Natürlich ist das nicht jeden Tag der volle Gedanke und das ist nur das Einzige, was ich mache, sondern ich mache natürlich während meinem Alltag, ich meine Dinge tue und meine Arbeit mache und so weiter, ist trotzdem in meinem Hinterkopf immer dieser Gedanke, wie kann ich Gott gefallen? Gott, ich will dir ganz dienen, ich will dich lieben, ich will mein ganzes Leben dir gottgefällig ausrichten. Und ich denke, das ist bei den meisten Christen der Fall. Die meisten Christen lesen die Bibel, wir wissen, wir sollen Jesus ähnlicher werden, wir wissen, wir sollen leben wie Jesus und wir versuchen das auch in unserem Leben umzusetzen. Und ein Teil davon ist halt eben, dass wir unser Leben von Sünde fernhalten. Dass wir keine Sünde in unser Leben reinlassen. Und dass wir uns davon distanzieren, in unserem persönlichen Leben, in unseren persönlichen Taten und nicht sündigen. Das ist Teil des christlichen Lebens, das ist gut und wichtig. Amen. Und jetzt kommt es aber zu diesem Konflikt. Was passiert, wenn wir zwischenmenschliche Beziehungen haben, die ihr Leben nicht so gestalten? Also mit Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht als höchste Priorität haben, gerecht zu leben, sondern die in Sünde leben, die ein Leben führen, was Gott nicht wohlgefällig ist. Ein Leben, das eigentlich keinerlei, wo Gott keinerlei Relevanz in ihrem Leben hat. Das ist am meisten schwierig für uns, mit diesen Menschen erstmal eine Beziehung aufzubauen, weil wir gar keine viele Anknüpfpunkte finden und die es vielleicht gäbe, würden uns eventuell sogar dazu verleiten oder dazu drängen, dass wir in eine Position kommen, wo wir nicht unserem Kerninstinkt, Gott gerecht zu sein oder vor Gott gerecht zu leben, wo wir nicht vielleicht Folge leisten können. Und deswegen erlebe ich ganz oft, dass wir diesen Standard, den wir an unser eigenes Leben haben, nicht erfüllt sehen können, wenn wir jetzt diese Freundschaft oder diese Beziehung, diese Treffen und so weiter nachgehen. Und unsere Reaktion ist dann meistens, dass wir uns von diesen Leuten isolieren oder sie sogar korrigieren. Und das meistens nicht zu einer lebendigen Freundschaft führt. Ja? Und das ist einfach ein Konflikt, der ist da und der ist verständlich. Aber Jesus hat mit Sündern Freundschaft gelebt. Aber man muss ganz klar sein, er hat nicht mit ihnen gesündigt. Jesus hat mit Sündern verkehrt, aber er hat nicht mit ihnen gemeinsam gesündigt. Ich habe immer wieder Leute getroffen, die mir gesagt haben, ja, wir gehen auch in Clubs und trinken und was auch immer was, damit wir nah an den Leuten sind und die kennenlernen und wissen, wo die stehen im Leben. Ich sage, musst du gar nicht. Ja? Also habe da auch oft dann massives Fehlverhalten gesehen bei diesen Leuten. Und das ist nicht, worum es geht. Es geht nicht darum, dass wir mitmachen, was Sünder tun, um irgendwie mit denen cool zu sein. Das ist wirklich nicht, was Jesus für uns im Sinn hat. Aber das heißt nicht, dass wir keine Freundschaft mit ihnen leben können. Das heißt nicht, dass wir in einem Rahmen, den wir selber stecken, ich werde dazu vielleicht ein, zwei Zeugnisse gleich erzählen, in einem Rahmen, wo wir selber den Rahmen vorgeben, mit diesen Menschen eine ernsthafte, enge Beziehung haben können, wo wir selber auch antastbar sind. Weil wisst ihr, was ich gesehen habe, Jesus war ja selbst und hat sich nicht geschämt vor den Leuten. Als er mit Zachäus zusammenkommt, hat er sich nicht für Zachäus geschämt. Und er hat nicht gesagt, so Zachäus, du Sünder, mit dir will ich keinen Kontakt haben oder sonst irgendwas. Oder komm mir nicht zu nah. Oder wenn wir zusammen essen, dann sitze ich aber an dem Ende vom Tisch und du an dem Ende vom Tisch, sodass wir irgendwie keine Vermischung da haben. Sondern er war einfach da. Und gleichzeitig hat sich Jesus aber auch nicht für sich selbst geschämt. Er war immer noch der Sohn Gottes. Und er hat immer noch die Dinge gepredigt, die er woanders auch gepredigt hat. Er hat immer noch über dieselben Dinge gesprochen, über die er woanders auch gesprochen hat. Und er hat immer noch dieselben Dinge proklamiert, die er woanders auch proklamiert hat. Und wisst ihr, das ist eine dieser Kernerkenntnisse, die ich gelernt habe. Sei du selbst. Wenn du Freundschaften leben willst mit Menschen, vor allem mit Menschen, die Gott nicht kennen, sei du selbst. Verbieg dich nicht. Versuch nicht, schäm dich nicht für das, was du bist als Christ. Schäm dich nicht für das, was du auch trägst als Autorität und Identität. Und simples Beispiel, ich kenne das aus meiner Arbeit früher, wenn ich mit den Kumpels zusammen war oder die mich dann gefragt haben, so, hey, was hast du am Wochenende gemacht? Und ich war am Wochenende, samstags war irgendwas in der Gemeinde und sonntags dann auch wieder Gottesdienst. Also ich war halt irgendwo halt, ja. Ich hab was gemacht, war, ja. Und ihr so, das war schon immer dann so komisch. Die haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ja, irgendwas ist nicht richtig, irgendwas ist nicht wahr. Und irgendwas habe ich erkannt so, ey, das ist doch für mich selber das Beste, was ich mir vorstellen kann, am Wochenende zu tun. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Sonst wäre ich nicht auf unsere Gemeindekonferenz gekommen und sonst wäre ich nicht in den Gottesdienst gegangen. Und habe irgendwann angefangen, ganz selbstbewusst dazu zu stehen, dass ich Christ bin und dass das, was Jesus in meinem Leben tut, real ist. Und habe gesagt, wo warst du am Sonntag? Am Sonntag war ich am besten Ort, den ich kenne diese Woche. Ehrlich, ich sag dir, sonntags gehe ich immer in den Gottesdienst und das ist der Hammer. Da erlebe ich wirklich, erstmal die Gemeinschaft unter den Leuten ist der Hammer. Du musst echt mal mitkommen, da wirst du Leute kennenlernen, das ist der Hammer. Dann darüber hinaus, da ist immer irgendwie, meist erzähle ich dann wirklich, was am Wochenende passiert ist. So sage ich wirklich, ja, der Pastor hat gepredigt über Freundsein mit Gott und was auch immer. Und das hat mich in meinem Leben wirklich nochmal echt motiviert und bestärkt und so. Und das bringt eine ganz andere Reaktion hervor. Dann ist es auf einmal nicht mehr komisch und awkward, obwohl du eigentlich viel direkter und ehrlicher bist. Aber du knallst nicht jemanden dahin und sagst so, korrigierst ihn erstmal oder sonst irgendwas, was so unser Instinkt manchmal ist als Christen, sondern du präsentierst dein Leben mit Gott zu ihm, auch auf einer wöchentlichen Basis, aber nicht in einer schämenden und versteckenden Haltung, sondern in einer offenen, wahren, das ist das, was Gott in meinem Leben tut. Und es kommt ganz anders an. Und ich habe das auch gemerkt, also mittlerweile bin ich ja im Vollzeitdienst, wie man so schön sagt. Da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, mit meinen Arbeitskollegen über Jesus zu sprechen. Also die kennen ihn alle hoffentlich. So, ja. Aber ich habe vorher mal 10 Jahre bei Conti gearbeitet. Also da war ich Industriemechaniker, habe in der Produktion gearbeitet, war richtig schön. Aber ich habe wirklich genossen, war echt cool. Aber irgendwann hatte ich da halt diesen Switch, dass ich mich bekehrt habe und nach einer Zeit lang, wo ich mich versteckt habe als Christ, irgendwann den Switch gemacht habe und dieses selbstbewusste Christsein gelebt habe. Und habe angefangen, meinen Arbeitskollegen davon zu erzählen und habe auch mit meinen muslimischen Arbeitskollegen geredet und denen das offen dargelegt. Und natürlich hatten wir immer wieder mal Diskussionen und es gab auch viele, die es also nicht gebockt hat. Aber das war ja für mich kein Problem. Es hat aber dazu geführt, dass ich aufgrund dessen, dass ich offen damit umgegangen bin, mein Arbeitsumfeld prägen konnte. Ich weiß noch, wie es damals, also wir waren in der Produktion, alles nur Männer. Und da war also der Umgangston eher rau. Ja? Und jeder zweite Satz begann oder endet mit einem Schimpfwort. So, es ist einfach so. Ja? Und irgendwann habe ich auch gesagt, ey Leute, weil ich dann irgendwann vorgesetzt war, technisch vorgesetzt vor der ganzen Crew und habe gesagt, pass auf, alles gut. Könnt ihr eine andere Schicht machen, aber wenn ich hier bin, möchte ich das nicht. Ich möchte einfach, dass wir einander ehren und respektieren. Und die Leute haben es wahrgenommen. Die haben sogar gesagt, ja, hier, guck mal. Aber nichtsdestotrotz, da wir Freunde waren, dass sie genau wussten, wo ich stehe, haben die Leute angefangen, wenn ich die Schicht geleitet habe, anders zu leben und anders zu reden und die Sachen ernst genommen und sich auch mit mehr Respekt anzureden. Ich habe auch teilweise gesagt, ey Leute, das geht nicht, weil dann wurden sich ja gegenseitig im Team-Meeting teilweise beschimpft und beleidigt und wer nicht alles da schuld ist und was auch immer. Und ich sage, hey, ja, das ist nicht, erstmal ist das nicht die Grundfrage. Es sollte nicht immer die erste Frage sein, wer ist schuld? Das ist die dümmste Frage, die du stellen kannst. Es sollte immer, wie können wir es lösen sein? Aber darüber hinaus, wie reden wir miteinander? Und da ich das selbstbewusst aus meiner christlichen Identität heraus den Leuten erklärt habe, ich bin Christ und das möchte ich nicht, hat's funktioniert. Und darüber hinaus habe ich angefangen, für meine Arbeitskollegen, also ich habe mit denen über Jesus gesprochen, habe mit denen gebetet, ganz offen. Ich habe gesagt, nach jedem Gespräch, wenn die Leute, gerade auch ein Beispiel, zum Beispiel ein muslimischer Arbeitskollege, der Wasif, ich habe mit ihm über Jesus geredet, habe gesagt, was ich sonntags in der Kirche mache und so weiter. Und habe gesagt, ey Wasif, darf ich mal für dich beten im Namen Jesus? Und sagt er, klar. Und dann habe ich für ihn gebetet einmal und, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder sowas, kommt er auf einmal zu mir an der Linie und sagt, Lukas, komm mal bitte schnell her. Ich sage, was ist los? Kannst du bitte jetzt für mich beten wieder? Weil mein Sohn ist gerade, der hat einen Unfall gehabt und meine Frau hat gerade angerufen, die bringen ihn gerade ins Krankenhaus und so weiter. Kannst du bitte, bitte für mich beten? Ich weiß, dass Jesus deine Gebete hört. Und ich sage, krass, das war ein halbes Jahr später, wie auch immer. Aber dadurch, dass ich öffentlich mein Glauben da selbstbewusst gelebt habe, wussten die Leute, da ist eine Anlaufstelle. Hab für ihn gebetet, direkt da an der Linie, auch mich nicht geschämt, sondern an der Linie mit einer Arbeitsgruppe. Und ich sag, wir beten jetzt, Halleluja, Jesus, wir danken dir, was auch immer. Und haben da gebetet. Aber die Leute wussten, da ist ein Punkt, eine Referenzperson, zu der kann ich kommen, um Gebet zu empfangen in Zeiten der Not. Genauso war es, ein Kollege hat Streit gehabt mit einem anderen Kollegen, der andere Kollege war mehr so ein Alpha-Tier, also der den Streit gewonnen hat, sag ich mal, war mehr so ein Alpha-Tier und der andere Kollege war mehr so ein, ja, also schon eher ruhiger und eh schon schüchtern und der hat den rund gemacht vom Allerfeinsten. Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's, geh mal weg. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, ey, weißt du was, Martin, wir beten jetzt zusammen. Ich bete mal für dich. Also der rund gemacht wurde und der stand, der Tränen in den Augen. Ich habe gesagt, ich bete jetzt mal für dich. Und habe angefangen, für ihn zu beten. Und der andere Kollege, der ihn so rund gemacht hat, kam nach, also am Ende des Gebets, eigentlich mit dem Amen, kam um die Ecke, und das hat er noch nie gemacht, der war öfters mal auf Krawall aus, das hat er noch nie gemacht, kam um die Ecke zurück und sagt, ey, weißt du was, ich habe gerade irgendwie gemerkt, es war wirklich unfair, wie ich dich behandelt habe, das war nicht gut, es tut mir wirklich leid, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und es war eine richtige Gebetserhörung für den anderen, für den Martin, ja, der so rund gemacht wurde in dem Moment. Und so kann, wenn du dein Christsein offen lebst, wird es dazu führen, dass es einen Unterschied macht, wenn du selbstbewusst dazu stehst. Ich weiß noch, waren wir in Sambia, haben da auf der Mission gearbeitet, meine Frau und ich. Und ich krieg einen Anruf aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, warum ich drangegangen bin, weil der Anruf hat wahrscheinlich 500 Euro gekostet. Aber bin da drangegangen. Und da war es auch wieder ein türkischer Arbeitskollege, der Dennis, der mich angerufen hat. Der hat gesagt, mein ganzes Leben ist gerade komplett auseinandergefallen. Meine Frau hat mich jetzt verlassen, die Kinder sind weg, das und das. Ich bin eigentlich dabei, mich umzubringen. Und es war ernst. Also es war jetzt, also gibt's ja immer wieder mal, und da ist es mehr oder weniger ernst. Aber da war es wirklich so, hast gemerkt, das ist real. Der so, Lukas, und das war 5 Jahre, nachdem ich aus Conti weg war. 5 Jahre später. Ich hatte keinen Kontakt mehr mit dem Mann. Sagt er, Lukas, kannst du bitte, ich weiß, dass du irgendwas hast, was ich brauche, bitte bet für mich, bitte red mit mir, wie auch immer. Und wir haben gemeinsam gebetet, er hat sein Leben nicht beendet, er hatte echt Hoffnung empfangen und hatte immer noch seine Kämpfe, hatte immer noch die Schulden, hatte immer noch die Scheidung und so weiter, aber er hatte eine Referenzperson, wo er hingehen konnte, weil er wusste, da ist jemand, der kann beten, da ist jemand, der kann, der lebt sein Christsein offen und er schämt sich nicht. Deswegen also, ich nehme mir viel zu viel Zeit weg, Amen, versteck deinen Glauben nicht. Und eine Lüge will ich jetzt mal dem Ganzen ein bisschen entlarven, weil es gibt ja dieses Sprichwort, predige mit deinem ganzen Leben und wenn es sein muss, nutze Worte dazu. Ich weiß nicht, wer das mal gehört hat, aber bitte vergesst das, das ist der größte Quatsch. Es wird niemand errettet werden ohne Worte. Du kannst noch so ein tolles Leben führen und immer alles richtig machen und Gott treu leben und so weiter. Das wird niemanden dazu bringen, dass er irgendwie auf einmal Aufmerksamkeit bekommt und sagt, oh wow, jetzt gebe ich aber mein Leben Jesus, weil du so ein toller Mensch bist. Nur das Wort hat die Kraft zur Rettung. Das steht auch in der Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Leben natürlich sich mit dem deckt, was wir predigen, sich mit dem deckt, was Jesus von uns verlangt, aber dass auf unser Leben auch Worte folgen und wir die Situation nutzen, mit den Menschen zu reden, ihnen unseren Glauben auch mitzuteilen und ihnen auch erzählen, dass Jesus, was Jesus für sie getan hat, okay? Das ist ganz wichtig. Weil das ist nämlich die nächste Frage, die ich stellen will, und da kannst du die nächste Folie anschmeißen. Muss ich jedem Menschen von Jesus erzählen? Wichtige Frage. Und muss ich jedes Gespräch dafür nutzen, jemanden von Jesus zu erzählen? Vielleicht hast du Zitate gehört wie, jeder Mensch ist entweder Missionar oder Missionsfeld. Amen? Ist ein guter. Ist auch wahr. Also im Endeffekt ist es richtig. Also wenn du Christ bist, bist du Missionar. Und wenn die Leute nicht Christen sind, sind sie Missionsfeld, okay? Das ist Wahrheit. Das ist kurz und knackig zusammengepackt. Aber sie bildet meiner Meinung nach eine falsche Kultur. Bildet eine Kultur, die mich persönlich immer in den Zwang gestellt hat. So, ich muss zwanghaft jedes Gespräch nutzen, um irgendwie einen Curveball zu schmeißen, sodass ich irgendwie auf Jesus komme in der ganzen Nummer. Weil sonst verfehle ich ja meinen Missionsauftrag in dem Moment. Und ich will dazu zweierlei sagen. Und aus der Perspektive von jemandem, der wirklich sein ganzes Leben dafür einsetzt, Menschen von Jesus zu erzählen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich versteckt und nur zu Hause sitzt und jetzt heute hier, um meine eigene Untätigkeit ein bisschen zu rechtfertigen, sagt, nee, du musst nicht von jedem über Jesus reden. Mein ganzes Leben dreht sich darum, Menschen von Jesus zu erzählen. Und außer Pastor Schittek vielleicht hier, denke ich, ohne das jetzt als angeben zu sagen, nur so als um ein Statement zu machen, habe ich wahrscheinlich mehr Menschen zu Jesus geführt als irgendwer. Wahrscheinlich in der ganzen Rhein-Main-Region. Das ist okay. Das ist nicht, um anzugeben, das ist einfach nur so ein shocking Statement, damit mal alle ein bisschen zuhören, okay? Nein, aber es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Wenn man es jetzt mal in absoluten Zahlen betrachtet. Aber nicht um das als angebend herauszugeben, sondern einfach um den Punkt zu machen, es ist mir wirklich wichtiger als alles andere, Menschen zu Jesus zu führen. Es ist mir wirklich wichtig. Und trotzdem sage ich, das hat zwei Aspekte, dieser Punkt. Muss ich jedem von Jesus erzählen? Hat zwei Aspekte. Erstens, und da kannst du die nächste Folie, wenn ich zum Beispiel auf einen Missionseinsatz gehe. Ja, wir planen jetzt gerade wieder eine große Evangelisation in Nürnberg mit unserem Dienst, den meine Frau und ich haben. Dazu haben wir gerade 31 Gemeinden zusammen. Da werden wir vom 3. bis 6. Juli werden wir mit großer Bühne mitten in der Stadt voller Lorenzkirche und auf dem Hauptmarkt und auf dem Aufsetzplatz und auf dem Hans-Sachs-Platz werden wir Kids-Festival feiern, wir werden das Evangelium predigen, wir werden Lobpreis da machen und so weiter, alles drum und dran. Es wird richtig krass, wir werden wahrscheinlich wieder mehrere tausend Menschen an den Tagen vor Ort haben. Mehrere hundert davon werden ihr Leben Jesus geben. Und wir werden aber auch vorher, gehen wir 11 Tage zusammen mit, ja wahrscheinlich aktuell so knapp 150 Evangelisten, jeden Tag raus in die Straßen, von morgens bis abends. Die gehen irgendwann um 10 Uhr mittags raus und kommen erst um 10 Uhr abends heim und predigen zu alles, was sich bewegt. Also wirklich, ja, das wird krass. Da werden sich wieder Hunderte bekehren in diesen Tagen. Und das ist Missionseinsatz. Und in diesem Kontext, wenn ich auf Mission gehe, genauso wie wir wahrscheinlich an Pfingsten hier als Gemeinde den Go-Day bestreiten werden. Das heißt, da werden wir alle zusammen für einen Tag gemeinsam rausgehen und einfach mit Menschen über Jesus zu reden. An diesem Tag wenn wir so einen Missionseinsatz machen, gibt es nur ein Ziel. Und das ist, möglichst vielen Menschen Jesus zu predigen. Egal, jedes Gespräch hat nur ein Ziel. Wir kommen irgendwie auf Jesus. Also das sind die Momente, wo du siehst du mich, da springe ich auf Parkbänke und predige von den Parkbänken. Ja, da gehe ich zu den Menschen hin und rede mit jedem Einzelnen. Ist auch egal, also da können wir gleich ein bisschen drüber reden, ist auch egal, wer es ist. Es gibt da nicht den Richtigen, jeder braucht Jesus. Du kannst da mit jedem einfach sprechen. Ich sag dir, du triffst immer den Richtigen. Und ja, es ist so. Jesus benutzt sein Wort, glaub mir, um Menschen zu erreichen, da hättest du gedacht, niemals, niemals. Aber Gott bereitet diese Tage vor. Und das ist Missionseinsatz. Da ist es wirklich so, da tue ich mit jedem Einzelnen über Jesus reden. Jedes Gespräch zielt darauf ab, dass wir irgendwie auf den Punkt kommen, okay, was glaubst du nicht, wie auch immer. Es geht darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Es geht mir auch wirklich darum, Frucht zu bringen. Also es geht mir in dem Moment nicht darum, dass wir möglichst gute Gespräche hatten. Ich will dann auch wirklich Entscheidungen sehen. Und wenn ich merke, jemand ist nur hier zu diskutieren, sage ich, egal, nächste. Und gehe zu der nächsten Person, weil ich den suche, der bereit ist, sein Leben Jesus zu geben. Ja? Und wirklich so zack, 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 zack. Aber das ist Missionseinsatz. Das ist eine klare, da gehen wir mit einem klaren Ziel raus, mit einer klaren Mission. Da haben wir ein Programm, ein vordefiniertes. Und das wollen wir machen und das ist das Ziel. Und das werden wir tun. Aber dann gibt es einen zweiten Punkt. Und das ist Freundschaften und Langzeitbeziehungen, habe ich den mal genannt. Weil da tut sich für mich das ganze Blatt ein bisschen wenden. Und da geht es mir nicht darum, dass ich möglichst jedes Gespräch irgendwie auf Jesus hinleite. Sondern wenn du eine Freundschaft hast, dann ist Freundschaft ist immer auf Augenhöhe. Auch wenn du siehst, wie Jesus den Menschen begegnet ist. In so vielen Beispielen, jetzt nicht nur Zachäus. Es war nie von oben herab. Freundschaft ist nicht von oben herab. Dann ist es keine Freundschaft. Dann ist es ja, wieder bestenfalls Mentorship oder sowas. Aber wenn wir immer das Gefühl haben, wir sind bessere Menschen als die vor uns sind, dann wird das nie eine Freundschaft werden. Dann wird das nicht auf einer Augenhöhe sein. Dann wird das nicht antastbar sein. Weißt du, Freundschaft ist antastbar. Freundschaft ist auf Augenhöhe. Freundschaft hat Respekt. Freundschaft ist kein Projekt. Freundschaft ist nicht irgendwas, wo ich hingehe, nur um jemanden meine Agenda aufzudrücken, dass sie sich bekehren können. Natürlich ist das Ziel und mein Herzenswunsch, ich hoffe, der Herzenswunsch von uns allen, dass wenn wir gerade Leute, die wir lange kennen, die wir wirklich mögen, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist natürlich, sollte das unser Herzenswunsch sein. Aber wenn wir immer nur versuchen, in jedem Gespräch so dieses Zwanghafte jetzt noch irgendwie das Gespräch auf Jesus bringen, dann wird das auch nicht lange Freundschaft bleiben, weil immer die Leute sagen, ich habe auch keinen Bock mehr auf dich. So. Und ich habe das ganz oft erlebt, weil, wisst ihr, manchmal gehen Leute in Freundschaften oder etwas, was sie Freundschaft nennen, haben aber eigentlich das Gefühl, dass sie dort als jemand Besseres dastehen. Besser sind als die Person gegenüber. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass Leben manchmal ganz ätzende Wendungen nehmen können und dass der Mensch vor uns in der Situation ist, in der er gerade steckt in seinem Leben, nicht weil er der schlimmste Mensch aller Zeiten ist, sondern weil sein Leben einfach teilweise wahrscheinlich mies verlaufen ist, mit Sachen, die er sich wahrscheinlich selbst so nicht gewünscht hätte, Sachen, auf die er auch keinen Einfluss hatte. Du kannst dir nicht aussuchen, wer sind deine Eltern, wie behandeln die dich, mit was prägen die dich. Du kannst dir nicht aussuchen, ob es Schicksalsschläge in deinem Leben gibt, die dich mal komplett aus der Bahn hauen. Oder sonst irgendwas. Aber wenn wir immer mit diesem von oben herab und wir sind besser da ankommen, werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, diesen Menschen von der Herzensebene da abzuholen, wo er steht, und mit dem eine Freundschaft einzugehen, um ihn dann zu erklären, in den richtigen Momenten, wer ist Jesus und was hat er eigentlich für dich getan. Und ich habe da zwei Beispiele. Einmal mein Kumpel Yoshi. Eigentlich habe ich Yoshi gefragt, ob er heute hier sein kann. Er hat leider einen Videodreh gerade. Aber Yoshi ist mein Kumpel. Wir kennen uns seit über 12 Jahren. Wir haben uns kennengelernt in absoluten Feierzeit. Er hat in Mainz gewohnt, ich habe in Frankfurt. Er hat in der WG von meinem besten Kumpel gewohnt. Und also wir haben jedes Wochenende zusammen gefeiert. Ja, also wir waren bis 4 Uhr morgens, waren wir gemeinsam wach. Da habe ich mich irgendwo auf eine Couch gekracht. Und um 5 Uhr musste ich arbeiten gehen. Und genau so haben wir unser Leben gelebt. Wir haben uns kennengelernt in der Phase, wo er gesehen hat, dass ich jedes Wochenende mit irgendeiner anderen Frau irgendwie angetüttelt habe. Er hat mich kennengelernt in der Phase, wo er gesehen hat, was wir jedes Wochenende im Vollsuff Dinge getan haben, die ein paar auch wahrscheinlich hier gar nicht erzählen dürfte. Und irgendwann habe ich mich aber dann bekehrt, habe mein Leben Jesus gegeben, habe gemerkt, okay, ich will so nicht mehr leben. Und habe dann auch eine Zeit gehabt, wo ich mich, sage ich mal, nicht isoliert habe, das stimmt nicht, aber wo es auch schwierig war, diese Freundschaft weiterzuführen, weil es natürlich auf der Grundlage, auf der wir uns kennengelernt haben, ich mein Leben einfach auch nicht mehr so gestalten wollte. Und deswegen einfach auch im ganz Natürlichen uns nicht mehr so oft gesehen haben und der Kontakt ein bisschen abgehebt ist. Aber nach ein paar Jahren hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, willst du einfach nochmal vorbeikommen? Wir gehen ein paar Leuten Fußball gucken und was auch immer. Ich sag, klar. Ja, ich komme vorbei und wir sind Fußball gucken gegangen. Und der Kontakt ist wieder entstanden. Und habe auch gemerkt, bei ihm sind einige Sachen im Leben passiert. Dass wir uns dann zu dem Zeitpunkt 2-3 Mal getroffen haben. Und irgendwann beim dritten Treffen, also die anderen Treffen, da haben wir nicht über Jesus gesprochen. Da haben wir klar darüber gesprochen, wie geht's dir so in deinem Leben, was machst du jetzt? Ja, ich bin jetzt hier Pastor, Jugendpastor in der Kirche und bin jetzt auf der Bibelschule und was auch immer. Das ist ja mein Leben. Also wie gesagt, ich bin schon an dem Punkt, ich schäme mich nicht mehr dafür, was ich mache. Das ist mein Leben, das tue ich und das erzähle ich den Leuten. Okay? Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, weißt du, hast du mal über Jesus nachgedacht, du musst dein Leben Jesus geben und was auch immer. Sondern wir haben einfach geredet, so was machst du Leben und so weiter. Und dann haben wir uns im Zeitpunkt, haben wir uns 2-3 Mal getroffen. Und beim dritten Treffen, irgendwann öffnet er sich und sagt, weißt du, Lukas, ich habe das in meinem Leben und das läuft nicht und ich merke, das ist irgendwie sinnlos und das ist sinnlos. Und ich habe ihm gesagt, ey, Yoshi, darf ich einfach mal für dich beten? So. Und er hat gesagt, ja. Und ich habe angefangen für ihn zu beten, habe ihm auch die Hände aufgelegt. Und nach dem Gebet sagt er zu mir, das ist so krass, das ist so krass. Da ist so richtig Kraft aus seinen Händen gekommen. Mein ganzer Körper hat gezittert. Ich sag, Amen. Ja, ich sag, das ist aber nicht die Kraft in meinen Händen. Ich sag, das ist Jesus, der dein Leben berührt. Und von da ist es aber nochmal ein bisschen abgeebbt. Ich glaube, das war für ihn schon ziemlich intensiv. Von da ist es nochmal unser Kontakt ein bisschen abgeebbt. Und jetzt bin ich aber erst mittlerweile dann irgendwann in der Zwischenzeit nach Wiesbaden gezogen. Und dann vor 2 Jahren sind wir nach Wiesbaden gezogen. Und da war auf einmal wieder Kontakt da. Und wir haben gesagt, ey, lass uns doch zusammen trainieren gehen. Sehr cool, der so, ja, wohnst du jetzt hier? Komm, wir gehen zusammen ins Gym. Und dann haben wir angefangen, jeden Morgen um 5 Uhr ins Gym zu gehen und gemeinsam trainieren und was auch immer. Und dann hat er gesagt zu mir, weißt du, Lukas, ich habe mich mittlerweile selber mit dem Glauben beschäftigt. Mit Jesus. Ich sag, wie kommt's? Der sagt, von all meinen Freunden, die wir damals zusammen hatten, haben alle anderen irgendwie mal eine Zeit lang irgendwie dem Buddhismus sich zugesagt, ein paar sind mal ins Kloster gegangen. Und das war dann irgendwie eine krasse Lebensänderung, aber die hat nie gehalten. Die hat nie gehalten. Du warst der Einzige, den ich kenne, der so eine Entscheidung getroffen hat und die sich durch dein ganzes Leben zieht und sich nicht verändert. Und ich habe gedacht, okay, das muss hier dann was Besonderes sein. Das muss hier dann Gott sein. Und er ist mittlerweile auch hier mit in den Gottesdienst gekommen. Wir beten zusammen. Er hat, was wir jetzt wahrscheinlich interpretieren würden, noch nicht sein ganzes Leben Jesus voll hingegeben und so weiter. Aber er ist definitiv auf dem Weg. Und ein Schlüssel dazu war, dass ich eine Freundschaft gehalten habe über Jahre, ohne mein eigenes Leben zu verbiegen, wenn ich ihn treffe. Sondern immer straight mit Jesus unterwegs war. Und trotzdem nicht den Kontakt abgebrochen habe. Und heute steht er da und sagt, das, was ich bei dir gesehen habe, das habe ich bei keinem anderen meiner Freunde, vor allem nicht von damals gesehen. Die haben alle nur so Ideen für einen Moment, die dann vielleicht mal ganz krass sind und cool und dann voller drauf unterwegs, aber dann im Jahr ist wieder was anderes. Und das ist die Kraft, die wir haben, wenn wir Langzeitbeziehungen pflegen, wo wir nicht immer nur versuchen, jeden dauerhaft unsere Agenda aufzudrücken, sondern wo wir die Momente nutzen, die sich ergeben, dann auch nicht schlafen, aber sonst auch einfach da sind und Freunde sind und gemeinsam Zeit verbringen, lachen, reden, essen, so wie Jesus es getan hat. Und dann werden wir von ganz alleine sehen, dass Menschen sagen, oh wow, ich will mal, lass uns mal über das und das reden. Dann ergeben sich auch, also du kannst auch nur eng mit Leuten reden, wenn du überhaupt nur Kontakt mit ihnen hast, okay? Also es ist, du musst intime Momente entstehen nur dann, wenn du auch intime Freundschaft pflegst. Wenn ihr zusammen esst, wenn ihr abends mal ein bisschen länger auf der Veranda sitzt und redet und was auch immer. Dann ist meistens der Moment da, dass sich auf einmal das entwickelt und sagt so, hey, weißt du eigentlich, dass in meinem Leben gerade das und das abgeht? Und da ist so, wo ich die 2 Punkte treffe, muss ich mit jedem über Jesus reden? Natürlich ist es wünschenswert und es ist das Richtige. Aber ich glaube, es gibt den einen Aspekt von Missionseinsätzen, wo wir es gezielt machen und da es auch das Richtige ist. Und dann gibt es den Aspekt von Wir leben Langzeitbeziehungen und Freundschaften, wo es immer wieder Momente gibt, wo es darauf ankommt, da zu sein und dann das Richtige zu sagen. Und sonst dürfen wir auch einfach Freunde sein und mit Menschen Zeit verbringen und Fußball gucken und die WM zusammen gucken und einfach zusammen feiern und genießen, okay? Und der dritte Punkt ist, und das ist mir ganz wichtig, Errettung geschieht durch eine Begegnung mit Jesus. Weißt du, Jesus war bei Zachäus und er hat mit ihm Zeit verbracht, wir haben das ein paar Mal schon gesagt, er hat ihn angenommen, er hat ihm wahrscheinlich Liebe entgegengebracht und Zachäus hat darauf Buße getan. Er hat gesagt, ich ändere mein Leben und werde alles neu machen. Aber wisst ihr, was so wichtig ist? Und das kommt gleich noch, weil Jesus sagt das auch in dem nächsten Vers, der gleich noch kommt. Jesus ist der Retter. Du und ich, wir sind nur Botschafter. Wir sind diejenigen, die gesandt sind, um von Jesus zu erzählen. Aber du und ich, wir könnten niemanden retten, auch wenn wir uns auf den Kopf stellen würden. Sondern Jesus sagt es selber, und das ist das Ende vom Gespräch, da wo wir gerade eben aufgehört haben zu lesen mit Zachäus, geht es in Lukas 19, Vers 10 weiter. Und er sagt dann nämlich, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht wir. Du könntest aus eigener Kraft niemanden retten. Dann wisst ihr, du bist nicht am Kreuz für irgendwen gestorben. Nur Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Und jeder einzelne von uns wurde durch Sünde von Gott getrennt. Sünde, das sind so Sachen wie Lügen, Klauen, Stehlen, Betrügen, Pornografie schauen, all die Sachen, die deine Mama dir gesagt hat, als Kind, mach sie nicht, okay? Wenn du eine okay Mama hattest. All das ist aber nur meiner Meinung nach die erste Ebene. Wenn du mich fragst, von was Jesus eigentlich viel mehr gesprochen hat, wenn es darum geht, was trennt uns vom Herzen Gottes, ist Hartherzigkeit. Kein Mitgefühl miteinander zu haben. Unseren Nächsten nicht zu sehen. Irgendwann fasst das zusammen und sagt, unseren Nächsten nicht zu lieben wie uns selbst. Das trennt von Gott, weil es so sehr gegen das Herz Gottes ist. Aber weißt du, Jesus wollte diese Trennung nie. Sondern die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeden einzelnen Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzig geborenen Sohn gegeben hat. Dass er mit weit offenen Armen als eine Einladung für jeden Menschen an einem Kreuz gestorben ist. Und an diesem Kreuz hat er nicht nur gehangen und ist gestorben, sondern er hat sein Blut vergossen. Und nur das Blut von Jesus hat die Kraft, uns reinzuwaschen von jeder einzelnen Schuld. In dem Moment, wo er das Blut vergossen hat, was wir hätten vergießen müssen für unsere Missetaten, hat er einen Ausgleich geschaffen, den wir vielleicht niemals erklären können und niemals ganz verstehen werden. Aber der die Kraft hat, den Preis zu zahlen, den unsere eigene Sünde gefordert hat. Jesus hat bezahlt durch sein Leben. Aber Jesus ist nicht wie du und ich und ist 10% dabei oder 20% dabei. Auch nicht 90% dabei. Jesus ist 100% committed gewesen zu deiner und meiner Errettung. Und deswegen ist er ganz an diesem Kreuz gestorben. Er hat nicht irgendwie nach 9 Litern Blut gesagt, das ist jetzt genug. Ist schon ein Wunder, keine Ahnung, wie viel Blut so ein Mensch verlieren kann. Ist jetzt genug, das reicht. Mein Blut ist vergossen, ich gehe jetzt nach Hause, tschüss, Feierabend. Nein, er ist ganz an diesem Kreuz gestorben. Und nur sein Tod hat uns überhaupt die Möglichkeit eröffnet, dass wir heute in einem neuen Bund leben dürfen. Da wisst ihr, die Bibel sagt, ein Testament im Hebräerbrief kann nur dann in Erfüllung kommen, wenn der, der es geschrieben hat, auch stirbt. Und der Grund, warum wir, gut, ich habe jetzt hier die Low-Budget-Variante dabei, ein altes und ein neues Testament haben. Das hier ist nur das neue, das alte ist nochmal so ein Dreiviertel größer, okay? Und wir heute in einem neuen Bund leben dürfen, in einem Bund der Gnade, in einem neuen Testament, ist, weil er das alte durch seinen Tod erfüllt hat. Und heute ein Testament der Gnade da ist. Ein Bund der Liebe, der Annahme, der Vergebung. Früher hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn und immer nur drauf, drauf, drauf. Das, was manche versuchen, heute wieder so groß zu propagieren. Aber Jesus sagt, nein. Mein Werk am Kreuz öffnet einen neuen Bund. Ein Bund der Vergebung. Ein Bund der Liebe, der Annahme, der Gnade. Für jeden Menschen in der Welt. Nicht für eine besondere Religionsgruppe, die Juden oder sonst irgendwen. für jeden Menschen auf der Welt, egal woher er kommt, egal wie hart seine Vergangenheit war, egal wie krass die Schicksalsschläge, die er erlebt hat in seinem Leben, für jeden einzelnen Menschen. Dafür ist er ganz an diesem Kreuz gestorben. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Das Evangelium heißt gute Botschaft, nicht schlechte Nachricht, okay? Der Tod konnte Jesus nicht halten. Sag Amen. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Und seine Auferstehung war der Weg für dich und für mich, für immer mit ihm zu leben. Seine Auferstehung war das Siegel Gottes auf seinem Leben, zu sagen, er ist wirklich der, der er vorgegeben hat zu sein. Wenn Jesus einfach tot geblieben wäre, dann wäre er nicht anders gewesen als die zwei Typen, die neben ihm gestorben sind. Oder irgendwer, der vor ihm gestorben ist. Aber seine Auferstehung war das Siegel Gottes, der Beweis Gottes auf seinem Leben, zu sagen, er ist wirklich der Messias. Er ist wirklich der Retter. Er ist der, der die Kraft hat. Er ist das, all das, was er vorher vorgegeben hat zu sein. Das war der Moment der Bestätigung. Kein anderer. Seine Auferstehung. Ohne seine Auferstehung, sagt die Bibel, wäre das Blut und der Tod und alles nichts wert gewesen. Aber Jesus lebt. Sag Amen. Und wir werden leben, weil er lebt. Sag Amen. Und er hat es aber so leicht gemacht, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum Anteil haben kann an dem, was er für dich und für mich getan hat. Denn er hat es nicht gemacht, dass du das irgendwie dir erkaufen kannst oder dir verdienen kannst oder genug in die Kirche gehen kannst, um es zu bekommen. Er hat nur einen Weg geschaffen, wie du Anteil an dem haben kannst. Und das ist, dass du deinen ganzen Glauben, Glaube, dasselbe Wort, Glaube ist manchmal so schwer, wenn es dann heißt, du aber glaube nur. Da wusste ich oft nicht, wie mache ich das. Aber Glaube ist dasselbe Wort im Griechischen wie Vertrauen. Und dann wird es für mich viel greifbarer, wenn du dein ganzes Vertrauen auf das setzt, was er am Kreuz für dich getan hat. Weil das weiß ich, wie das praktisch geht. Ich kann mein Vertrauen in etwas reinsetzen. Weil wer sein ganzes Vertrauen da reinsetzt, was ich für ihn getan habe, dass es genug ist, egal wie schlimm die Dinge sind, die ich vorher gemacht habe, egal wo ich herkomme, was meine Lebensgeschichte ist, wenn ich mein Vertrauen auf das setze, was er an diesem Kreuz für mich getan hat, dann ist es genug, um zu retten. Und zwar jeden einzelnen Menschen, egal wie klein oder wie alt oder wie groß oder wie auch immer. Sag Amen. Jesus rettet. Und vielleicht stehst du hier und fragst dich, hey, Lukas, ich fühle mich aber mehr als verloren. Jeder Schritt, den ich tue, fühlt sich an wie ein weiterer Schritt in Dunkelheit. Jeden Morgen wache ich auf und nehme mir vor, heute mache ich alles anders. Heute mache ich mein Leben neu. Heute kriege ich alles hin. Heute mache ich es richtig. Und jeden Abend liegst du im Bett und bist wieder neu an dem Punkt, dass du eigentlich nur in Tränen einschlafen willst. Und gar nicht mehr weißt, warum du am nächsten Tag noch aufstehst. Du hast wieder versagt, wieder gescheitert, wieder nicht den Maßstab erfüllt, den du eigentlich erfüllen wolltest in deinem Leben. Und du hast es nicht geschafft, deiner eigenen Finsternis zu entkommen. Und weißt du was, der nimmt mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit, die muss ich ganz kurz erzählen. Und zwar, wie viele von euch kennen Lucky Luke? Okay, ganz kurz, wenn es in der Predigt um Lucky Luke geht, wird es immer gut. Okay, wie viele kennen Lucky Luke? Arm hoch, kurz. Okay, Lucky Luke ist ein Cowboy, Comic-Cowboy, also Fantasie, der hatte eine besondere Fähigkeit. Und zwar konnte der schneller ziehen als sein eigener Schatten. Okay, man hat immer das Bild von Lucky Luke da gesehen und der hat schon gezogen, aber am Schattenbild von Lucky Luke hast du noch die Hand am Halfter gesehen, die waren auch gar nicht so weit, aber war schon ein Loch drin. Also Lucky Luke konnte schneller ziehen als sein eigener Schatten. Und als Kind habe ich ganz oft gesagt so, boah, weißt du was, ich probiere das jetzt. Und habe mir irgendwo eine Lichtquelle gesucht, wie da, habe mich hier hingestellt und hab dann so, babam, 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 versucht schneller zu ziehen als mein eigener Schatten. Hab's aber nie geschafft. Da war ich auch gedacht, ich bin klug, weißt du, ich bin klug sein ein bisschen. Ich verstecke mich hinter was und dann weiß mein Schatten ja nicht, dass ich komme und dann springe ich einfach ganz schnell raus und dann überrasse ich den und dann bin ich schneller. Dann habe ich mich da hinten dran versteckt und so und habe versucht, meinen Schatten zu überraschen. End von Lied ist, hat nicht geklappt, okay? Ich nehme die Geschichte, was sie kurz hat, nicht funktioniert, okay? Aber in den Tagen habe ich eine Lektion gelernt. Aus eigener Kraft ist es unmöglich, deinem eigenen Schatten zu entkommen. Und genauso ist es mit deiner eigenen Finsternis. Aus eigener Kraft ist es unmöglich, deiner eigenen Finsternis zu entkommen. Und das bedeutet, wenn jeder Schritt, den du tust, sich anfühlt wie ein weiterer Schritt in Finsternis, dann ist jeder Schritt, wie den du tust, ein weiterer Schritt deiner eigenen Schatten. Und weißt du, was das bedeutet? Wenn dein Schatten vor dir liegt und jeder Schritt, den du tust, einer da rein ist, dann hat das eine Ursache. Und zwar, dass das Licht hinter dir ist. Und es gibt nur einen einzigen Weg, deiner eigenen Finsternis zu entkommen. Und der ist so leicht, aber manchmal so schwer zu verstehen. Und zwar, dreh dich ins Licht. Dreh dich zu Jesus. Jesus sagt in der Bibel, in Johannes 8, Vers 12, nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dreh dich zu Jesus. Dreh dich in sein Licht. Und dann wird deine Dunkelheit immer hinter dir liegen. Und vor dir wird nur sein Licht sein. Sag Amen. Und jetzt bitte ich mal jeden von euch kurz aufzustehen. Weil das ist ein Moment, der geht nur dich und Gott was an. Und ich bitte jeden mal, seine Augen zu schließen. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich will meiner eigenen Finsternis entkommen. Ich merke, das bin ich jeden Tag, jedes Mal neu. Stehe ich da und schaffe es nicht und ärgere mich abends wieder mit mir selbst. Und du willst dein ganzes Leben heute in das Licht Jesu drehen. Ganze Sache mit ihm machen. Vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu. Ist komplett egal. Dann heb jetzt deine Hand. Heb jetzt deine Hand. Gib meinem Gott ein Zeichen. Yes, yes, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja. Yes, yes, ich sehe euch. Ja, 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 ja. Das sind viele. Das sind viele. Aber das sind mehr. Halt die Hand oben. Es ist komplett egal. Halt die Hand oben, weil es ist ganz wichtig, dass wir... nicht nur so eine Sekundenentscheidung treffen, sondern die Entscheidung, die du heute triffst, wird dein ganzes Leben verändern. Amen, 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 Amen. Das sind so viele. Lass deine Hand oben. Amen, Amen. Und ich will dich um einen weiteren mutigen Schritt bitten. Denn ehrlich gesagt, wir sind hier in der Familie Gottes, unter Freunden. Wo wir einander feiern für diese Entscheidung, wo es die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst heute an diesem Tag. Und wir alle für dich lieben dafür und mit dir stehen. Und Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich von den Menschen verleugnet, den werde auch ich von meinem Vater im Himmel verleugnen. Und ich weiß eine Sache. Das Problem ist, wenn wir uns jetzt diesen Schritt, den ich gleich dich frage, tun, und zwar hier nach vorne zu kommen, zu mir, ich will nämlich mit dir beten. Wenn wir uns das hier nicht trauen, weiß ich eine Sache. Wenn unser Alltag kommt, wenn unser Leben wieder auf uns wartet, wenn die Herausforderungen kommen, wo es nicht mal einem Kreis ist von Menschen, die uns feiern, sondern einem Kreis von Menschen, die nicht mehr dazu stehen, die es doof finden, was wir machen. Wenn wir uns hier nicht trauen, werden wir uns da noch viel weniger trauen. Deswegen bitte ich dich. Ich will mit dir beten. Aber wenn du gerade die Hand gehoben hast, komm und mach einen Schritt nach vorne. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Komm hier nach vorne. Tritt aus den Reihen raus. Mach ein bisschen Platz für die, die kommen wollen. Und kommt nach vorne. Kommt nach vorne. Yes, yes, yes. Ich bin stolz auf dich, Bruder. Yes, so gut. Yes, kommt nach vorne. Kommt, kommt, kommt zu Jesus. Ja, und auch von oben. Kommt aus den Reihen raus. Kommt nach vorne. Jesus wartet hier mit weit offenen Armen auf dich. Er will dir begegnen. Er will dich neu in den Arm schließen. Bitte lasst euch nicht halten davon, was denkt mein Nachbar, was denkt mein Pastor, was denkt mein Freund. Es ist komplett egal. Der Moment ist nicht zwischen dir und deinem Nachbarn. Der Moment ist zwischen dir und Jesus. Yes, 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 ich bin so stolz auf euch. Yes, das sind so viele, die kommen. Yes, 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 ich bin stolz auf euch. Der Himmel feiert gerade über euch, über jeden Einzelnen von euch. Yes, komm, 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 komm. Kommt, da waren mehr, da waren mehr. Warte nicht länger. Dreh dich ganz in sein Licht. Zum ersten Mal. Yes, yes, yes. Komm, komm, komm. Komm zu Jesus. Macht ein bisschen Platz für die, die kommen. Ja, tretet einfach rein. Tretet einfach rein hier in die rein. Yes, 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 yes. Warte nicht länger. Warte nicht länger. Komm, komm, komm. Komm zu Jesus. Er wartet mit weit offenen Armen auf dich. Er wird dein Freund sein. Er holt dich da ab, wo du bist gerade. Kommt hier davon. Wir haben noch ganz viel Platz hier an der Seite. Macht ein bisschen die Gänge frei, dass ihr noch reinkommen könnt. Yes, yes, yes. Jesus wartet mit weit offenen Armen hier auf dich. Und ich bin weit über meiner Zeit und das tut mir total leid. Aber ich... Komm jetzt, wir fangen jetzt an zu beten. Warte nicht länger, mach den Schritt jetzt. Egal, ob du in der Band bist oder in der Technik, ist mir alles egal. Ich bin laut genug, ich brauche nicht mal ein Mikrofon, okay? Kommt einfach, kommt zu Jesus. Er wartet. Ey, ich bin so stolz auf euch. Ich bin so stolz auf euch. Und ich weiß, dass der Himmel gerade über jeden Einzelnen von euch feiert. Und ihr steht im Licht Gottes gerade. Und jede Finsternis, mit der ihr noch hergekommen seid, liegt hinter euch. Und Jesus rettet. Und Jesus rettet jeden Einzelnen von euch. Es bin nicht ich. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, das, was verloren ist. Und er steht gerade vor dir und umarmt dich und reicht dir seine Hand. Und wenn du heute rausgehst, das ist mir ganz wichtig, nur zu sagen, dann gehst du nicht als diese Person, die hier reingekommen ist heute. Yes, ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich, dass du den Schritt noch gemacht hast. So stolz auf dich. Wenn du heute rausgehst, gehst du nicht als die Person raus, die du gekommen bist. Du gehst als eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr es versteht. Wenn wir gleich gebetet haben und Jesus sein Leben hingelegt haben, egal was noch vor 5 Minuten war oder vor 5 Sekunden, bevor du reingekommen bist, es ist komplett egal. Du gehst heute raus als eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, vorbei, Schluss, aus, Ende. Etwas Neues hat begonnen. Etwas Neues hat begonnen. Du gehst heute als neuer Mensch nach Hause, als neue Kreatur. Geliebt und angenommen von Jesus, vergeben und errettet und frei. Reingewaschen von aller Schuld. Wie gesagt, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Munde bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, wird errettet werden. Also lasst uns das gemeinsam tun. Ich möchte, dass ihr alle mit mir betet. Und wir beten alle mit. Es geht nicht darum, hier vorne irgendwem bloßzustellen. Wir beten alle gemeinsam. Dieses Gebet setzt sich nicht auf Null, sondern es ist bekräftigt nur immer wieder unseren Glauben. Lass uns alle gemeinsam beten. Und hier, die hier gerade nach vorne gekommen seid, betet ganz laut mit, okay? Betet ganz laut mit. Und ich bete euch in einfachen Sätzen vor und ihr betet mir einfach nach, okay? Jesus, ich komme zu dir und bitte dich, vergib mir, rette mich. Jesus, ich drehe mich ganz in dein Licht und folge dir nach. Schenke mir ein neues Leben. Jesus, ich glaube in meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund, dass du der Herr bist und dass du auferstanden bist. Komm in mein Leben, füll mich neu und sei mein allerbester Freund. Amen. Können wir mal alle gemeinsam feiern? Das war die beste Entscheidung eures Lebens. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin so stolz auf euch. Und wenn der Teufel heute Abend an der Tür klopft und sagt, hey, weißt du aber noch vor einer Woche oder vor einer Minute oder vor einem Tag? Sagst du, nein, 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 ich war heute. Ist alles anders geworden. Mein Leben, ich bin ein neuer Mensch, neue Kreatur. Teufel, das, was du sagst, das ist vielleicht passiert, aber es war ein anderer Mensch, der ist gestorben. Ich bin heute in Christus auferstanden. Ich bin ein neuer Mensch. Amen. Amen. Ein neues Leben. Amen.